طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي هو وأمي ونفسي ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه نبيا معلما هاديا، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، مسك ختامهم ولبنة تمامهم، صلى الله عليه وآله وأصحابه غيوث الندى وليوس العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. ليبقش في اسم إسلام إش بغوص وإش بتنقوص تس إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das Thema heute, und wir werden heute nicht das Thema komplett machen, ist über Dschihad. Und wenn wir heute die Umma von Muhammad s.a.w. betrachten, es ist eingetroffen, was Rasul s.a.w. prophezeit hat. Er hat gesagt, diese Umma wird sich in 73 Gruppen trennen. Alle sind in der Hölle, außer eine. Sie fragten, ja Rasulallah, welche ist es? Hatte gesagt, das, was ich heute und meine Gefährten praktiziere, ist der Rettungsweg. Die Umma natürlich heute wird erniedrigt. Sie wird unterdrückt. Ihr Prophet wird beleidigt. Sogar derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt, erhält einen Preis. Damit du siehst, wie schwierig es für den Muslim heute ist. Doch, wenn wir heute Muslime uns verteidigen wollen, unsere Situation ändern wollen, gibt es viele Muslime heute, die selber Entscheidungen treffen. Ohne gucken im Koran, was sagt Allah dazu? Ohne zu fragen, wie ist die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. Deshalb ist eine Gruppe von Jugendlichen heute, hat einen bestimmten Weg eingenommen, in dem sie keine andere Lösung sieht, außer den Dschihad. Nur Dschihad. Den Kuffar muss man zeigen, wo es dann geht. Wenn wir sie nicht bekämpfen können, dann bringen wir ihre Kinder um. Bringen wir ihre Frauen um. Bringen wir das um. Sag doch einfach mit einem Wort, dass du ein Terrorist bist. Denn du kannst nicht irgendjemand umbringen und sagen, es ist von Allah gewollt. Wir haben eine Religion, die uns vorschreibt, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Ich kann ja nicht, weil jemand mir jetzt Unrecht getan hat, oder weil ich jetzt ein Video gesehen habe, dass ein Bruder von mir vielleicht getötet worden ist, aufstehen, dann gehe ich, ich bin jetzt nicht aus Berlin, aber wo gibt es hier Einkaufszentren, dann gehe ich dahin und eine Bombe hoch. A'uzu billah, Gott bewahre. Gott bewahre, dass wir sowas tun. Und doch gibt es viele Jugendliche, die mit dieser Politik argumentieren. Ich habe sogar junge Leute gehört, wie die sprechen und sagen, ja, wenn wir nicht Dschihad machen können in Afghanistan, in Pakistan, in Irak oder so, dann machen wir Dschihad hier. Dann fragte ich, wie soll man hier Dschihad machen? Ja, wir gehen auf die Straße und wir bringen die Leute um. Und ich will hier an dieser Stelle was sagen. Weil alles, was wir sagen, kommt auf der Waage natürlich. Wir sind nicht die Muslime, die diesen Extremismus verbreiten. Wenn ich Vorträge mache, ich verbreite keinen Extremismus. Vielleicht in deren Augen ist Extremismus, dass ich dir sage, sei gehorsam, bete, faste, mach Hajj, sei gut zu deiner Frau, sei gut zu deinen Eltern. Du solltest kein Unrecht tun. Das ist, was wir verbreiten. Wir haben noch nie verbreitet, geh und bringe um, geh, mach, was du willst. Das Internet heute ist eine sehr gefährliche Station. Und die meisten Jugendlichen heute holen sich ihre Informationen von Sheikh Google. Ihr Sheikh ist Sheikh Google. Ich habe eine Familie besucht. Die Mutter ruft mich an. Der Vater ist gestorben. Sie hat nur diesen einen Sohn und die Tochter. Die Tochter hat geheiratet. Die hat nur diesen Sohn, ihre Stütze. Sie sagt zu mir, mein Sohn möchte morgen abreisen. Wohin? Nach Afghanistan. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Ich bin da hingegangen zu der Familie. Ich habe zwei Brüder mitgenommen. Und ich kann dir sagen, Achi, den Mount Everest hochzuklettern, ist leichter, als mit solchem Bruder zu reden. Da hast du das Gefühl, wenn du redest, ja, nee, das ist so schwierig, weil die hören nichts. Sie haben nur ihre Meinung, sie haben nur ihre Gelehrte, die sie selber ernannt haben. Ich habe mit dem Bruder mich gesetzt und ich habe ihm Hadith des Propheten Muhammad s.a.w. gesagt und ich habe ihm beraten und so. Dann hat er mir gesagt, wie kannst du mir sowas sagen? Und ich habe im Internet etwas gefunden, was widerspricht, was du sagst. Ich habe gesagt, zeig mir das. Achi, so ein Stapel. So ein Stapel hat er sich runtergeladen vom Internet. Jihad, 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 Jihad. Und wenn du kein Jihad machst, bist du ein Nichts, bist du ein Niete, bist du das. Und er hat diesen Gedanken gehabt, er möchte nur dahin. Okay, Ausbildung nicht beendet. Schule nicht beendet. Noch eine neue Ausbildung nicht beendet. Ich habe ihm gesagt, Achi, der größte Jihad ist, dass du bei deiner Mutter bleibst, die niemand anderen hat außer dir. Deine Schwester hat Hijra gemacht nach Marokko und du bist hier alleine. Irgendwann, nachdem wir darüber gesprochen haben, konnten wir den Bruder davon überzeugen, dass das, was er vorhat, falsch ist. Das ist die erste Gruppe, die denkt, alle Lösungen kommen nur mit dem Dschihad. Und Dschihad in ihren Augen ist purer Terrorismus, indem sie egal wen niedermetzeln wollen. Die zweite Gruppe ist eine Gruppe sozialer Muslime, moderat sind die. Damit die sozusagen die Muslime nicht in Angst und die Deutschen oder die Amerikaner und andere nicht in Angst bringen, sagen sie, es gibt keinen Dschihad im Islam. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat nur dann erst Dschihad gemacht, als er angegriffen wurde. Dann haben sie auch die Sache nicht richtig erklärt. Wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, muss ich Gelehrten fragen. Warum? Weil die Gelehrten sind die sozusagen der Schutz, die Schutzmauer dieser Gemeinde. Ich habe mit viel großen Gelehrten gesprochen. Und diese großen Gelehrten haben gesagt, das, was die Brüder heute verbreiten und machen, hat Allah subhanahu wa ta'ala niemals erlaubt. Und ihr wisst ja selber, vielleicht eine Geschichte, die hier in dieser Moschee passiert, da war ein Großgelehrter aus Saudi-Arabien und er saß mit ein paar Brüdern, die auch zum Dschihad und. Das Problem ist, bei dem Dschihad ist was, entweder bist du auf deren Linie oder du bist nicht von ihnen. Das heißt, du bist Kafir, du bist Heuchler, softe Muslim, wir haben schon alles gehört. Ah? Du bist ein Lügner, weil du den Leuten nicht die Wahrheit sagst. Ein Sheikh, der hat Wissen. Er hat den Koran auswendig gelernt und er hat studiert. Das heißt, er weiß, welche Beweise er nimmt. Sie haben dann irgendwann ihn auch als Nichtgelehrter bezeichnet und nicht mehr hinter ihm gebetet. Das ist es. Das ist es. Extremismus pur vom Anfang bis zum Ende. Achi, ich will dir was sagen. Als du hier in diesem Land eingereist bist oder hier geboren bist und du hast einen Pass bekommen, hast du ein Abkommen mit Deutschland abgeschlossen. Ob du es willst oder nicht. Willst du nicht, gib den Pass ab, geh woanders hin. Aber ich sag dir, wie der Islam das sieht. Als du hier nach Deutschland gekommen bist oder hier geboren bist und hast einen Ausweis bekommen, hast du ein Abkommen mit diesem Land gemacht. Jetzt diese Leute, die argumentieren, die sagen, ja, aber die haben den Vertrag, verstehst du, dadurch, dass sie nach Afghanistan gegangen sind. Rasul sallam hat niemals Verträge, die er mit Kuffar abgeschlossen hat oder Nicht-Muslime abgeschlossen hat, hat er sich verräterisch verhalten. Niemals. Niemals hat er es getan, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat niemals, er lebte in Kriegen. Sagt uns eine einzige Situation, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Krieg hatte und er hat zu seinen Leuten gesagt, in der Nacht geht ihr zur Familie so und Familie so und in der Stadt und so und bombardiert die Leute. Zeigt uns einen einzigen Hadith. Und das Leben der Sahaba war voller Kriege. War voller Kriege. Zweitens. Rasul sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der immer um seine Gemeinde zu schützen, bereit, Verträge abzuschließen, damit die Muslime sich in Ruhe تمتي إن هو ليه بنكن وني كنت على صلح الحديبية ونشلما الصلح الحديبية قاب السنشت weil Suhail ibn Amr ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wollten einen Frieden abschließen und sie wollten eigentlich nach Mekka. Die Muslimen haben sich vorbereitet und sie waren so glücklich darüber, nach Mekka zu reisen, Hajj zu machen. Und dann kommt Suhail ibn Amr und sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und Umar ibn Khattab flieft aus und sagt, ja Rasulallah, sind unsere Toten nicht im Paradies und ihre in der Hölle? Sind wir nicht auf dem geraden Weg und sie auf dem falschen Weg? Warum sollen wir aufgeben? Warum sollen wir uns von denen unterdrücken lassen? Aber guck mal, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Umma ist ihm wichtig. Er möchte, dass die Umma in Frieden lebt mit anderen Menschen. Dann hat er es akzeptiert. Und nicht nur das, da kam Abu Dandal angekettet. Sein Vater, als er den Islam angenommen hat, hat er ihn gequält und mit Eisenstücke angekettet. Er hat es geschafft, vom Gefängnis wegzulaufen und mit Eisenketten ist er gekommen von Mekka zu Medina. Als er die Muslime gesehen hat, hat er sich zwischen ihnen geworfen. Und doch, Rasul sallam redet mit Suhail und sagt er, überlasse ihn mir. Sagt er, das ist das Erste, worüber wir reden müssen, bevor wir den Vertrag abschließen. Wer Muslim von Mekka zu dir kommt, musst du ihn zurückschicken. Wie heftig ist das? Wie heftig ist das? Aber guck mal, heute diese Leute, die selber Entscheidungen treffen, denen ist egal, wie es den Muslimen geht. Du als Mensch, und nicht nur das, du bist ein Muslim. Kannst du glauben, dass der 11. September ein gerechter Krieg gewesen ist? Kannst du glauben, dass Barcelona oder irgendwelche Anschläge irgendwo, dass sie gerecht sind, dass man sie rechtfertigen kann? Dann denke ich mal, Achi, irgendwas bei dir stimmt nicht. Weil Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns Barmherzigkeit beigebracht. Er ist derjenige, der zum Krieg gegangen ist, sagte im Krieg, ihr solltet keinen Baum fällen, ihr solltet keine Frau töten, ihr solltet keinen alten Mann angreifen, ihr solltet kein Kind angreifen. Allahu Akbar, wir gehen zum Krieg, ja Rasulallah. Und in einer Schlacht war eine Frau, die hat sich verkleidet, und Rasul sallam hat sie tot gesehen, hat er die Sahaba gefragt, wer hat diese umgebracht? Haben sie ja Rasulallah gesagt, sie hat sich aber verkleidet, wir wussten nicht, dass sie eine Frau ist. Guck mal, dass Rasul sallam nicht irgend Leute umbringt, einfach so, nur damit der Umma besser geht. Subhanallah. Und das ist, worüber wir reden möchten heute. Den Muslimen zu erklären, was bedeutet Dschihad. Und das ist das Problem der arabischen Sprache. Und weißt du, gestern, yani, Alhamdulillah, ich habe gar keine Zeit für diese ganzen Videos und Internet und so, aber mit ein paar Brüdern, die ein bisschen mir gezeigt haben bei YouTube, wie viele Videos gibt es über Dschihad? Sogar die Brüder, die dort sind, die sprechen perfekt Deutsch. Ich war gestern neidisch. Wie perfekt und fehlerfrei sie, akzentfrei die Deutsch sprechen. Sie sind hier geboren und aufgewachsen, sind der deutschen Sprache mächtig und jetzt sind sie weg. Subhanallah. Tayyib. Das richtige Wissen vom Islam ist sehr wichtig. Und die arabische Sprache ist eine sehr, sehr wichtige Sprache, weil sie uns die Religion erklärt. Drittens. Ohne das Verständnis von Sahaba, wie sie die Religion verstanden haben, kannst du das nicht machen. Und ich gebe dir eine Angelegenheit, in der die Gelehrten bis heute streiten. Weißt du, was das ist? Wenn man jemanden tötet, ob ihm überhaupt vergeben wird oder nicht. Ibn Abbas, ein Mann kam zu ihm und sagte, ich habe jemanden getötet. Er wollte eine Frau heiraten, er liebte sie sehr, die Mutter wollte nicht. Aus Eifersucht hat er sie umgebracht. Sagte, wird mir vergeben? Sagte er, lebt deine Mutter? Sagte, meine Mutter lebt. Er sagte, meine Mutter ist tot. Sagte, geh und tu alles, was Allah zufrieden macht, auf das er dir verzeiht. Bei einer anderen Geschichte ist ein Mann zu ihm gekommen und sagte, der Mörder wird ihm vergeben, sagte keineswegs. Ata ibn Yasar, der Begleiter von Ibn Abbas, hat diese Geschichte gehört und diese Geschichte gehört. Zu dem Mann hat er gesagt, dir wird nicht vergeben. Und dem anderen hat er gesagt, tu alles, was Allah zufrieden stellt. Ibn Abbas erklärte Atta ibn Yasar, warum er gesagt hat, der Mörder wird ihm nicht vergeben. Er sagte, als er zu mir gekommen ist, habe ich in seinen Augen gesehen, dass er vorhatte, jemanden zu töten. Und Atta ibn Yasar schickte einen Mann hinter diesem Mann und es war wirklich so, dass er jemanden umbringen wollte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran darüber gesprochen, wer eine einzige Seele tötet, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn er eine Seele zum Leben verhilft, verhilft er der ganzen Menschheit zu überleben. Es geht nicht darum, ein Leben auszulöschen. Es geht darum, ein Leben zum... Ja, es ist leicht, jemanden umzubringen. Aber es ist schwer, jemand zu helfen, zu überleben, oder? Subhanallah. Und das ist, was der Islam von uns will. Der Islam will, dass wir gerechte Menschen sind. Dass wir mit unserem Nachbarn, mit unserem Umgeben in Frieden leben. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا قَبَائِلًا وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wir machten euch zu Völker und zu Stämmen. Warum, ja Allah? Damit ihr einander kennenlernt. Ich setze eine drauf, damit ihr voneinander lernt. Damit ihr voneinander lernt. Das ist, worum es geht. Und ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, in dem der Mensch selber so viel tut, um sich selber zu schaden. Guckt ihr heute, wie viel Geld für Waffen ausgegeben wird, wie viel Geld für Technik, Milliarden. Es gibt Menschen, die haben nichts zu essen. Und doch das ganze Geld wird für Maschinerie, um was? Um die Menschen mehr zu umzubringen, mehr in Angst zu versetzen? Haben wir, ist das nicht genug, Nagasaki und all diese Nuklearwaffen, die benutzt worden sind? Und die Menschen bis heute leiden unter diesem Krieg, was stattgefunden hat? Der Moslem ist ein Mensch, der sich bewegt auf einem Weg, der friedlich sein sollte. Sein Name bestätigt das. Moslem, Frieden, Islam hat mit Frieden so viel zu tun. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, in vielen Situationen, dass er immer das Beste den anderen gewünscht hat. Und dass er immer mit den anderen Frieden abgeschlossen hat. Und wer die Sira von Rasul sallallahu alaihi wasallam kennt, werdet ihr feststellen, wie viele Abkommnisse er abgeschlossen hat, um seine Gemeinde zu schützen vor diesen Sachen. Und ich habe gestern in der Philostraße das gesagt und ich sage das heute. Macht Bittgebete. Jeder Muslim, wenn er aufrichtig ist, macht Bittgebete. Dass niemals durch eine muslimische Hand ein anderer zu Schaden kommt. Wallahi, ich war in Köln und da war irgendjemand, hat anscheinend die Tüte dort gelassen, der anscheinend, Allahu alam, was für eine Absicht. Es gibt Menschen, die spielen damit, verstehst du? Auf einmal, ich wollte zum Flugsteig, und dann haben sie gesagt, stopp, ist alles gesperrt. Und dann stand ich da 4 Stunden am Flughafen. Irgendwann habe ich einen Polizisten gefragt, sagte, ja, wir haben ein verdächtiges Gepäck da, wir wissen nicht, was das ist, wir vermuten vielleicht eine Bombe. Wallahi, ich war sehr ängstlich. Nicht ängstlich, weil ich sterbe. Ich weiß, dass ich sterben werde. Aber ich wollte nicht erfahren, dass irgendjemand sowas tut. Und viele von uns, ach, ihr seid Heuchler und die Kuffar. Nein, ach, wir sind Muslime, wir sind Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, oh ihr die Muslime und nur das. Es gibt auch andere Völker, andere Menschen, mit denen wir zurechtkommen müssen, mit denen wir leben müssen. Und wenn du nicht Dauer machst mit den Nicht-Muslimen, wer soll denn überleben? Nur du? Denkst du, du bist der Einzige, der ins Paradies geht? Anstatt, dass ich über einen Nicht-Muslim fluche, ich kann ihm auch vielleicht die Hidayah wünschen, oder nicht? Kann ich sagen, oh Allah, leite ihm recht? Und guck mal, der Islam in seiner Güte, sogar wenn ein Mann niest, sagen wir zu ihm, was? Hadakum Allahu aslaha balakum. Möge Allah euch recht leiten und eure Angelegenheiten erleichtern. Und es gibt Überlieferungen, dass die Juden, weil sie es wussten, sie kamen zum Propheten und die ganze Zeit, Abchi! Ja? Warum? Damit der Rasul sallallahu alaihi wasallam Bittgebete für sie macht. Das ist der Islam. Warum hat er sie nicht verflucht? Und wie oft, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sind sie zu ihm gekommen und sagten, ja Rasulallah, verfluche die und verfluche die. Dann hat er gesagt, ich bin nicht geschickt worden von Allah, damit ich die Menschen verfluche. Ich bin entsandt als Barmherzigkeit für die Menschen. Und wo ist der? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, derjenige, der der Rasul sallam so viel Schaden zugefügt hat. Als er starb, kam der Prophet Muhammad sallam und hat den Totengebet für ihn verrichtet. Dann sagte Umar ibn Khattab, Ya Rasulallah, atusalli ala ra'si nifaq? Willst du das Totengebet für die Wurzel der Heuchlerei verrichten? Dann sagte er, bei Allah, wenn ich wüsste, dass Allah ihnen vergeben würde, würde ich mehr als 70 Mal für sie Mitgebete machen. Das ist der Islam. Viele verstehen den Kern des Islams nicht. Okay, ich bin Palästinenser, okay. Geboren und aufgewachsen in Palästin, in Tel Aviv, ja, ist gut. Mein Volk wird unterdrückt, ja. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, ja. Aber es gibt mir niemals das Recht, irgendeinen Juden oder so auf die Straße anzugreifen oder irgendjemand damit war. Warum? Warum? Subhanallah. Es gibt Gesetze und Regeln im Islam, die uns ganz genau definieren, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Subhanallah. Und ich weiß ganz genau, ich rede und es gibt Leute, die haben so einen Kopf. Glaub es mir, Wallahi, wenn du eine Axt oder einen Hammer nimmst, ne, und du gehst zu einer Granit, und du haust da drauf, das wird kaputt gehen und sein Kopf wird niemals nachgehen. Ich saß mal mit einem Bruder 7 Stunden. Der hat seinen Vater, seine Mutter, seine Schwester und die andere Schwester zu Kuffar erklärt. Uqsim billah, Allah ist mein Zeuge. Ich saß 7 Stunden mit diesem Bruder. Ich konnte nicht mehr. Yani, der hat mir Sachen erzählt. Yani, mein Sohn, der Kleine, der 6-Jährige, versteht sie besser als er. Unsere Jugendlichen, die unsere Vorträge besuchen, verstehen mehr als er. Und doch hat er sich als selbst Gelehrter erklärt und hat mich dann am Ende natürlich als Kafir auch erklärt. Ich habe ihm gesagt, darf ich Shahada aussprechen, damit ich wieder in den Islam reinkomme? Sagt er, nee, du bist Murtad. Von dir wird die Shahada nicht angenommen. فلا حول ولا قوة إلا بالله. So. So. Es gibt nur der Jihad der Nafs. Manche sagen, manche heute die Sache etwas schön aussehen lassen, es gibt heute nur die Jihad der Nafs. Und das ist die Jihad al-Akbar. Ich will euch heute an dieser Stelle sagen, es gibt bei den Gelehrten kein Jihad Akbar und kein Jihad Asghar. Diese Aussage gibt es überhaupt nicht bei den Gelehrten. Jihad Akbar, Jihad Asghar. Yani der große Jihad und der kleine Jihad. Und es gibt den Jihad der Nafs, also der Seele. Darüber, inshallah, werden wir darüber reden. Inshallah. Lass uns erstmal darüber reden, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Muslime verstehen müssen, was Allah von uns will. Und der Gesegnete ist derjenige, der Weisheiten von Allah bekommen hat. Er liest den Koran und er versteht, was der Koran ihm sagt. Und ihr wisst, dass es im Koran Ayat gibt. Manche haben Gültigkeit, andere haben keine Gültigkeit mehr, die rezitiert man nur so. Und damit kommen immer diejenigen, die den Islam hassen, der bringt immer diese Ayat und er sagt hier, und wo ihr sie trifft, dann tötet sie. Das ist eine Ayat, die war zur Zeit von der Schlacht von Muhammad s.a.w. Die hat heute nichts zu suchen. Stehst du? Aber die kommen. Und der Beste war ein Mann, der kam zu mir am Bahnhof und sagte zu mir, ihr macht euch mit dem Islam keine Freunde. Und dann hat er mir sein Handy gezeigt, 33, 44, 45, 43. Ich dachte, sind das Schuhgrößen oder was ist das? Aber er hat sich irgendwelche Ayat im Handy eingetragen. So, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die sich unsatwillen abmühen, anstrengen werden, wir ganz gewiss unsere Wege leiten und Allah ist mit den Gutes Tuenden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier und erwähnt die Jihad, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Und diejenigen, die sich unseretwillen abmühen, anstrengen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten und Allah ist mit den Gutes Tuenden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Jihad erwähnt, aber er hat den allgemeinen Jihad erwähnt und nicht den Jihad, was Kampf bedeutet. Gehen wir jetzt zu der Sprache. Was bedeutet Jihad? Was bedeutet sprachlich Jihad? Und ihr wisst alle, dass unsere Religion immer, man sagt immer so, was ist linguistisch und was ist fachspezifisch? Zum Beispiel, lass uns eine kleine Übung machen, um das näher zu erklären. Fasten. Was bedeutet Fasten in der Sprache? Was bedeutet Fasten in der Sprache? Was bedeutet Fasten in der Sprache? Und das wussten die Araber schon vor dem Islam. Doch kam der Islam und dann hat man dieses Wort für das, was wir kennen. Was ist Fasten jetzt, was wir kennen in der Religion? Ist, dass du von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung alles unterlässt, was das Fasten annulliert. Dass du nichts isst, dass du nichts trinkst, kein Geschlechtsverkehr und so. In der Sprache bedeutet Fasten, sich enthalten. Richtig, sich enthalten. Manchmal sagt man auch in arabischer Sprache, stehen lassen. Stehen lassen, unterlassen. Das heißt, Fasten in der Sprache bedeutet Enthaltsamkeit. Okay, was bedeutet zum Beispiel Gebet in der arabischen Sprache? Dua. Das heißt, die Araber kannten dieses Wort Gebet vor dem Islam als was? Als Dua. Wenn du jemand gesagt hast, bete für mich, er meinte damit, mach Bittgebet für mich. Dann kam der Islam und hat dann dieses Wort Gebet für das, was wir kennen. Bewegungen und Aussagen, die mit Allahu Akbar anfangen und mit Assalamu alaikum beendet werden. Was ist der Hajj? Sprachlich. Allak al-qasdu ila mu'azzam. Den Gewaltigen aufsuchen. Ja? Aufsuchen. Beim Hajj, was kennen wir unter Hajj in der Religion? Ja, was die Leute dahin machen, diese Hajj-Riten, Labbaik Allahumma Labbaik und das Safa und Marwa und diese ganzen Sachen. Das heißt, diese arabische Sprache, wenn du die nicht verstehst, wirst du auch deine Religion nicht verstehen. Und was mir eigentlich immer Sorgen macht, dass viele, die den Islam annehmen, auch auf diese Schiene sind. Er hat gerade den Islam angenommen, fängt Takfir zu machen und fängt das, Achi, du bist doch gerade Muslim geworden. Und Abu Hussein hat letztens einen Schock bekommen. Jemand hat den Islam angenommen. Wir waren in einem Vortrag, jemand hat den Islam angenommen. Dann hat jemand eine Frage gestellt. Dieser Konvertierte, der gerade vor 3 Minuten konvertiert ist, wollte diese Frage beantworten. Dann sagt der Scheich, setz dich hin, lerne erstmal deine Religion, dann beantworte die Fragen. Verstehst du? Subhanallah. Wichtig ist, dass wir die arabische Sprache verstehen und was das oder das damit gemeint ist. Guck mal, allein die Deutschen heute oder die deutsche Sprache versucht so viele Begriffe aus dem Islam zu übersetzen und es gibt keine richtige Übersetzung dafür. Guck mal, ich habe sogar in manchen Vorträgen von Brüdern gehört, dass die zum Beispiel Al-Fadl mit Huld übersetzen. Ich bin zur Uni gegangen, habe ein paar Studenten der Germanistik gefragt. Was meint man mit Huld? Konnte mir nicht antworten. Was ist Huld? Er konnte mir nicht antworten. Dann hat mir ein Lehrer von der Schule gesagt, dass dieses Wort ein altes deutsches Wort ist und letztendlich nicht so nah an diese Übersetzung ist. Al-Fadl. Die beste Übersetzung wäre die Gunsterweisung. Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du merkst auch selber, wenn du diese deutsche Übersetzung im Koran liest, gibt es viele Bedeutungen, die nicht nah an dem Arabischen sind. Ich hab mal einen Schock bekommen. Hier, viele Araber sind hier. Wenn du das hörst von mir. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Ganz klar bedeutet. Wer ist wahrhaftiger in der Aussage aus Allah? Ganz einfach. In der Übersetzung, ich habe nicht verstanden, was derjenige geschrieben hat, was er übersetzt hat. Der ist ganz weit weg von dem Kern dieser Aussage. Das heißt letztendlich, auch wenn ich den Koran so gelesen habe, kann ich nicht den so einfach nehmen. Ich muss fragen, was bedeutet das, was ist das, habe ich das richtig verstanden? Viele Leute, die sind Selbstgelehrten. Er kauft sich ein paar Bücher, ist zu Hause, lernt ein bisschen und er fängt direkt die Leute zu bekämpfen. Kafir, Mubtada', Softi Muslim. Und wir wurden noch nie so beleidigt von den Muslimen als von den Nicht-Muslimen. Du wirst heute von den Muslimen richtig, yani es gibt nichts Schlimmeres, als dein Bruder als Kafir zu erklären. Gibt es eigentlich nicht. Subhanallah. Tayyib, Jihad hat mit Anstrengung zu tun. Etwas, was uns nicht leicht fällt, schwer, anstrengend. Und es kommt aus der arabischen Sprache, الجهد والجهد. الجهد dieses Wort الجهد hat mit Anstrengung, المشقة. يعني ich muss jetzt ein LKW beladen. Mehrere Kisten hochtragen. Anstrengung, das ist الجهد. Das heißt, wenn ich das tun werde, was werde ich machen? Ich werde mich anstrengen. Diese Arbeit braucht was? Kraft und die braucht Geduld und braucht, vielleicht kriege ich Rückenschmerzen. Das zweite ist al-juhd. Al-juhd, das heißt dieses Investieren für eine Sache. Aufopfern. Das sind diese zwei Bedeutungen, was al-jihad bedeutet in der arabischen Sprache. Es hat mit Anstrengung zu tun und es hat mit Aufopfern zu tun. Investieren. Du weißt ja, dass Leute zum Dschihad gegangen sind mit Rasul Salam und andere haben Dschihad gemacht in was? Indem sie ihr Geld ausgegeben haben. Ha? Indem weil Geld ist uns sehr lieb, oder? Das wissen wir alle. Und wenn du das nicht weißt, ich sag dir, Allah hat das bestätigt im Koran. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. Er liebt das Geld am meisten. Und es gibt Leute heute, die töten sich wegen Geld. Oder setzen ihre Freiheit aufs Spiel wegen Geld. Er geht irgendjemand an, Raub, Überfall, irgendwas, er wird gefasst, sitzt ja 20 Jahre im Gefängnis oder lebenslang. Wir lieben das Geld sehr. Und heute, wir leben in einer Zeit, in der ohne Geld bist du gar nichts.